Täglich verlassen mehrere tausend Artikel, Reportagen und weitere News den Redaktionskreislauf via Newsletter, Twitter, Facebook, E-Mail und anderen Kanälen. Alles will gelesen und verarbeitet werden. Die Folge? Wir blenden viele für uns wirklich wichtige Informationen einfach aus.
Lieber Wilms, bevor wir gleich tiefer in unser heutiges Thema eintauchen, sag unseren ZuhörerInnen doch einmal bitte, wer bist du und was hast du mit künstlicher Intelligenz zu tun?
Moin, ich bin CEO und Gründer von der Beratungsfirma W und beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Digitalisierung und demzufolge auch künstlicher Intelligenz und was das für Unternehmen, insbesondere was das für Führungskräfte heißt.
Okay, künstliche Intelligenz ist natürlich das Buzzword schlechthin, würde ich sagen. Also man kommt nicht mehr dran vorbei. Ich glaube, seit ChatGPT so auf den Markt gekommen ist, haben auch alle verstanden, wow, da geht's jetzt richtig rund. Die Diskussion hat dadurch richtig Fahrt aufgenommen. Jetzt merken wir ja, dass viele Menschen doch vielleicht durch die aktuelle Berichterstattung oder auch durch den einen oder anderen Hollywood-Blockbuster, der das ganze Thema noch immer sehr dystopisch und negativ darstellt, auch negatives Bild oder sogar Angst vor der künstlichen Intelligenz. Da würden wir dann von dir gerne wissen, wie schätzt du das ein? Wie begegnet dir das? Und dann muss man sich vielleicht auch fragen, fehlt es vielleicht an positiven Narrativen, dass wir eben nicht immer das Horrorszenario an die Wand malen, wenn es um KI geht, sondern auch die Chancen in den Vordergrund stellen?
Ich finde ja, da können wir Deutsche, was das Thema Chancen angeht, ja durchaus ein bisschen was von Amerika lernen. Und also ja, die Blockbuster mit den ganzen dystopischen Szenarien, die kenne ich auch und da gibt es sicherlich auch eine gewisse Chance, dass man Technologie immer auch negativ anwenden kann. Ich habe für mich entschieden, dass ich eher auf das Glas ist halb voll Welt gucke und sehe eher die positiven Szenarien, die auf uns zukommen, die uns an vielen Stellen das Leben leichter machen, die uns viele Aufgaben abnehmen, die uns eher nerven und bin insgesamt einfach interessiert daran, was die Zukunft insgesamt so bringt. Und ich bin beispielsweise im Beirat von einer Krankenkasse, wo es dann auch viel um Wissenschaftliches in Kombination mit Digitalisierung geht. Und es gibt einfach unfassbar viele Chancen, egal ob jetzt Früherkennung von Hautkrebs und vielen anderen Dingen, die man heute auch in der Arztpraxis schon sieht. Und von daher, also ich fokussiere mich eher auf die großen Hoffnungen, die wir haben und versuche, die eher zu verstärken.
Unbestritten ist ja, dass künstliche Intelligenz die Art, wie wir leben und vor allem auch arbeiten werden, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten massiv verändern werden. Wie werden sich deiner Meinung nach denn Jobprofile mit oder durch KI verändern? Zweite Frage anschließend direkt vielleicht. Was würdest du den Jugendlichen raten, wenn er oder sie sich nach einem zukunftssicheren Job umschauen wollen?
Zur ersten Frage. Ich glaube, dass sich fast alle Arbeitsplätze in irgendeiner Form von KI verändert oder beeinflusst werden, weil KI jetzt eben in alle Softwarepakete, die wir bei der Arbeit nutzen, so schrittweise reinschleicht oder sie separat von den Arbeitgebern noch zur Verfügung gestellt werden. Und da bin ich aber fest davon überzeugt, dass zum jetzigen Zeitpunkt wir eher, da gab es in New York so eine schöne Anzeige, die hieß AI took my job to the next level. Und also will sagen, KI hat meinen Job auf die nächste Ebene gehoben. Und das glaube ich, das werden wir an ganz vielen Stellen einfach beobachten, dass wir unsere Arbeit mit KI viel besser machen können. Da ist natürlich schon langfristig die Frage, was passiert mit den ganzen Arbeitsplätzen rund um Wissensarbeit und Co. Ich glaube, dass insgesamt viele von den ganzen langweiligen Routinearbeiten und Co. verschwinden werden. Und alles andere sind Szenarien, die liegen, glaube ich, sehr weit in der Zukunft. Wir haben, was IT angeht, schon immer gesagt, dass eigentlich permanent die Produktivität zunimmt. Das ist aber an ganz vielen Stellen gar nicht eingetreten, sondern wir haben an vielen Stellen einfach mehr Arbeit machen können, bessere Arbeit machen können. wenn ich das mal am Beispiel Social Media oder LinkedIn für viele Berufstätige nehme, dann hat einfach die Frequenz extrem zugenommen, mit der ich poste und gar nicht so sehr, dass dadurch Arbeitsplätze weggefallen sind. Und ich glaube, das werden viele feststellen, dass sich einfach Tätigkeiten massiv verlagern.
Ich meine, im Gefühl ist es ja jetzt schon so, dass einfach viele schon KI-Tools nutzen, ohne vielleicht gerade zu wissen, dass es KI-Tools sind. Also sei es alle Übersetzer, sei es, okay, ChatGPT haben wir jetzt ja auch genannt, aber aktuell fühlt es sich eher an wie so Hilfsmittel, die man benutzt, anstelle von, also in meinem Umkreis, in meinem Dunstkreis, wahrscheinlich wird es in anderen Industrien anders aussehen, aber eher so als Hilfsmittel anstelle von, sie werden mich komplett verschlucken und meinen Job halt irgendwie wegnehmen. Aber ist es auch so, oder siehst du es auch so, dass der Einfluss von KI kurzfristig überschätzt wird und langfristig unterschätzt wird? Das ist ja oftmals mit irgendwelchen innovativen Dingen so.
Das ist also momentan, ist es mit Sicherheit ein großer Hype rund um KI. Und dann erreicht man irgendwann so ein Plateau der Produktivität, wie Gardner das so schön nennt. Und das wird mit KI sicherlich auch so sein. Du hattest ja vorhin noch gefragt, wie das mit der jungen Generation, mit den Schülern ausschaut. Und wenn ich da an meinen Sohn denke, der nutzt KI rauf und runter. Wofür? Er bereitet sich auf Klausuren zum Beispiel auf die Art und Weise vor, dass er einfach ganz viele Fragen stellt und sich Sachen erklären lässt, die dann auch in der Sprache, die er gerne versteht. Oder meine Tochter lernt Sprachen damit und ist total stolz, dass sie auf Spanisch und Englisch sich dann mit ChatGPT und Co. unterhalten kann. Und also ich glaube, so natürlich wie für uns Strom oder für die Millennials das Internet ist, ist halt für die jetzige Gen Alpha halt die Nutzung von KI. Und was ich eher auf der Downside merke, ist, wie schwer es den Lehrern gemacht wird, überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich glaube, das schreit danach, dass sich eine ganze Menge an der Stelle, wie vermitteln wir eigentlich Wissen, dass sich das ändert. Man hat früher ja so schön gesagt, man muss nur wissen, wo es steht. Ja, jetzt muss ich nur wissen, welche App ich öffne. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sich das verändert. Da gibt es, wenn ich das kurz noch ergänzen darf, in Bayern zum Beispiel eine Initiative, der Minister Blume hat vorgeschlagen, dass man in allen Prüfungen an der Uni, momentan gilt ja quasi ein KI-Verbot, und dass man dieses Verbot verbietet, also mit anderen Worten, dass man in allen Prüfungen KI zulässt. Ich kenne das so aus dem Maschinenbau, ich habe Maschinenbau studiert, da gab es ein paar Klausuren, die hießen Kofferklausuren, da konnte man alles an Literatur und Büchern mitnehmen und da war es halt, man musste wissen, wo es steht. Und ich frage mich wirklich, ne, wie sieht das aus, wenn man auf einmal in allen Prüfungen, was ich irgendwie sehr lebensnah finde, KI mit benutzen kann. Weil dann ist man eher bei Fragen, hinterfrage ich das kritisch, was da an Ergebnissen kommt, habe ich die richtigen Zugang zu Quellen und so weiter.
Wer promptet am besten?
Ja, so, genau, der Wettbewerb.
Ja, das ist ja auch Alois Krittel vom Artificial Intelligence Center hier in Hamburg, den hatten wir auch schon mal zu Gast. Das war quasi, da kam gerade ChatGPT raus und er sagte auch, am Ende muss man sagen, das ist halt ein Werkzeug. Ne? Das ist so, wie jetzt der Zahnarzt heutzutage auch andere Bohrer nutzt als vor 20 Jahren. Also auch da entwickelt sich immer alles weiter. Ich glaube, der Unterschied ist natürlich, dass so ein Zahnarzt durchaus weiß, wie er sein Werkzeug zu bedienen hat und die Allgemeinheit das vielleicht nicht so weiß, also so schlau damit umgeht, wie man eigentlich mit so einem Tool umgehen sollte. Ne?
Ich glaube, das ist was Wichtiges, was du gerade gesagt hattest, dass warum soll man es denn verbieten, wenn Leute damit arbeiten wollen und später im Job sowieso damit arbeiten müssen, aber quasi in der Ausbildung dürfen sie es halt nicht. Aber vielleicht nicht nur das zu tun, nicht nur guck bei ChatGPT rein, sondern das Lernen irgendwie, wie man das erstmal, oder das Recherchieren lernen und dann mit Tools das umzusetzen. Ich weiß, damals noch in Nürnberg habe ich wie ist das noch? Nicht IT-EDV-Kurse hatten wir damals noch, wo ich wirklich lernen sollte, wie man bei Word einen Buchstaben fettet oder wie man bei PowerPoint ein Bild einfügt. Das war eine Prüfung.
Alter, so. Bist du alt.
Hör auf.
So, ich höre jetzt auf zu erzählen, was ich früher alles gemacht habe. Ich hab noch gefaxt, also.
Ja, okay, das machen manche Behörden heute noch. Hallo.
So, aber herrlich, wenn man, was hast du denn da gemacht? Faxen.
Ja, aber das ist ja tatsächlich eine Situation, die es wirklich in den Schulen halt auch gibt. Ne? Wie du schon sagst, diese Verbote sind ja aktuell noch da, aber es ergibt ja eigentlich gar keinen Sinn, wenn die Leute nachher geschult sein sollen im Umgang mit den ganzen Techniken, aber quasi nicht in der Lernphase damit lernen dürfen. So ist es ja, das widerspricht sich ja komplett.
Ja, und man merkt, dass die Schüler, die finden einfach ihren Weg. Ne? Und ich glaube, von daher zurück zu deiner ursprünglichen Frage, ne, da das wird natürlich spannend, wenn die Generation, die mit KI aufgewachsen ist, wenn die in die Unternehmen kommt und was ich als Auszubildende, da machen wir gerade ein ganz spannendes Projekt, so wie kriege ich die hinterm Ofen hervorgelockt, dass die Lust haben, sich einzubringen und zu lernen und wie entwickelt sich dann auch die Rolle des Lehrers. Ne? Da wandelt sich das ein Stück weit dann vom reinen Wissensvermittler hin eher zum Moderator und eben ein Stück weit dieses, wie binden wir KI jetzt sinnvoll in unsere Arbeit ein.
Und ja, vielleicht auch diese Methodenkompetenz, also zu verstehen, dass man da nicht immer der Weisheit letzten Schluss rausbekommt, wenn man so eine künstliche Intelligenz befragt, sondern dass man auch verstehen muss, da kann nur das rauskommen, was da irgendwann mal reingetan wurde. Noch ist es ja so. Mhm. Und das ist eher so, wo ich dann denke, mein Sohn ist jetzt in der 6. Klasse, die lernen ja noch ganz analog. Da ist ja schon die Digitalisierung, dass es ein Smartboard gibt. Aber ich finde es so wichtig, dass sie selber lernen, Dinge zu erfassen, zusammenzufassen, Texte zu abstrahieren und nicht zu sagen, ja, ChatGPT, schreibt mir mal eine Zusammenfassung von dem Buch. Mhm. Weil wenn wir nur noch diese Abkürzung kennen, oder ist es vielleicht wieder dieses, früher haben die Leute Angst gehabt, wenn wir einen Taschenrechner haben, können wir nicht mehr rechnen. Mhm. Also es ist, glaube ich, alles auch Nina, schon mal
früher
da.
Früher gab es auch Reklam. Ne?
Ja. Damals, ja, da habe ich auch angehört.
Aber du hast was sehr Spannendes gesagt, finde ich, weil die Beobachtung würde ich komplett teilen, dass aus der KI kriegst du nur das raus, was du reingepackt hast. Und immer dann, wenn mich Führungskräfte fragen, so, was ist denn eigentlich meine Rolle, dann kann man eigentlich nur eher der ganze Rest. Es ist nicht mehr, dass du Erfahrungswissen hast von Dingen, die sich eben aus ChatGPT und Co., Copilot und wie sie alle heißen, irgendwie rausholen lässt, sondern es ist all das, was du wahrnimmst, was du beobachtest, was im Moment stattfindet, was an Wissen in den Köpfen ist. Und da findet sich in Organisationen ganz viel. Also deswegen nochmal den Bogen an eine der ersten Fragen, was tut sich am Arbeitsplatz und wie verändert sich Arbeit? Sie wird sich überall da verändern, wenn es darum geht, Digitales in irgendeiner Form auszuwerten. Und sie wird sich viel stärker auf das verlagern, was es heißt, Stimmung wahrzunehmen, Menschen zu motivieren, sehr kreativ zu sein und so weiter. Und das, weil klar, für mich als Beratung, wir haben uns auch massiv Gedanken darüber gemacht und ich bin heilfroh, dass wir aus der Welt raus sind, wo man irgendwie ohne Ende Charts und Benchmarks und alles Mögliche erstellen muss, sondern dass es eben viel mehr darum geht, persönlich mit den Menschen zu arbeiten und dass das einfach der Wertbeitrag ist, den wir dann von außen auch leisten können.
Mm. Du warst ja auch selber wirklich ganz aktiv in den USA unterwegs, nicht nur als Besucher, sondern auch als Dozent für digitale Transformation und KI in Harvard und am MIT. Das sind ja auch große Namen. Hast sogar auch im Silicon Valley gearbeitet. Viele gehen da ja wirklich nach wie vor hin. Da gibt es ja Delegationsreisen, um mal zu gucken, wie machen die das denn da? Mal schauen, wie sich das jetzt da entwickelt. Aktuell ist da ja auch alles so ein bisschen upside down. Trotzdem ist das natürlich einfach nach wie vor ein Ort, wo da Standards gesetzt werden bei diesen ganzen Deep Tech-Entwicklung. Und jetzt ist natürlich so, ich sag mal, ist eine große Frage vielleicht, was ist denn da anders? Ich glaube, da kannst du wahrscheinlich jetzt eine Stunde uns erzählen. Aber was schätzt du, ist da tatsächlich so tiefgreifend anders, dass es diesen großen Unterschied macht und dass die Innovationen da einfach schneller auf den Markt kommen, dass man da auch vielleicht bereit ist, mehr zu investieren, ins Risiko zu gehen, ist vielleicht sogar auch schon eine Antwort und nicht nur eine Frage. Aber wenn man jetzt natürlich auch sich aktuell diese Entwicklungen ansieht mit Donald Trump und dass die Techies dort auf einmal alle den Kotau vor ihm machen, das ist ja so ein Moment, wo man sich auch mal fragt, naja, wir sind alle selber irgendwie auf X oder LinkedIn oder Facebook unterwegs. Wieso haben wir da so gar keine europäischen Plattformen, die sich genauso stark durchgesetzt haben? Mhm. Hast du da eine Erklärung für uns?
Eine Erklärung nicht, aber sicherlich ein paar von Beobachtungen. wenn man sich anguckt, was so in den letzten, weiß ich nicht, 25 Jahren, also Vierteljahrhundert, sich da drüben getan hat, dann muss man erstmal sagen, haben die ja sehr früh mit Digitalisierung aufs richtige Pferd gesetzt. Und das hat, welche Wucht das hat, haben, glaube ich, selbst damals auch nur die wenigsten geahnt, wie sich wirklich Dinge entwickeln und wie elementar das ganze Thema Digitalisierung für unser tägliches Leben irgendwie wird. Aber dadurch ist dann natürlich ein massiver Zustrom erstmal an Kapital entstanden, die wir hier in Europa nicht in den Dimensionen haben und auch nicht dieses Verständnis, ich investiere das sofort wieder in neue Startups, sondern im Zweifelsfall, dann kaufe ich mir halt eine Häuserzeile oder so. Und dadurch ist das Kapital dann halt doppelt produktiv eingesetzt, weil dann halt auch Menschen mit Erfahrung und mit großem Netzwerk irgendwie mit dazukommen. Das ist auch der Grund, weswegen ich versuche, mich in dem einen oder anderen Startup auch jetzt rund um KI zu engagieren und als Angel tätig bin. Und das ist einfach eine unglaublich dankbare Aufgabe, da dann auch immer mit dran zu bleiben und dran sein zu dürfen. Also das ist ein Ding, was glaube ich, ein sehr, sehr großer Faktor ist, weil in Europa haben wir, was Digitalisierung angeht, eher dümmeres Kapital in Anführungszeichen. Und das sieht man dann auch an einigen großen Investments, wo ich einfach denke, boah, nee, da waren jetzt die 100 Millionen echt in die falsche Richtung investiert. Und dann hat man natürlich einen unglaublichen Zustrom an Talenten, wo ich jetzt, das Tolle ist ja, Silicon Valley ändert sich ja kontinuierlich und gerade jetzt, wo ich glaube, ey, das ist unsere geile Chance, Top-Talente aus Wissenschaft und aus der Wirtschaft hier nach Hamburg zu locken, weil wir hier in Hamburg doch einen anderen Spirit irgendwie haben und der hoffentlich auch eine ganze Weile noch anders bleibt. Von daher, so aus meinem Netzwerk spüre ich schon auch eine ganze Menge Frustration, was da gerade abgeht, wie gespalten auch selbst Unternehmen sind. Dass ein Unternehmer den Kakao macht, wie du gerade gesagt hast, aus unternehmerischer Sicht kann man es total nachvollziehen. Als ich das erste Mal im Silicon Valley vor ungefähr 25 Jahren war, da war es ein anderer Spirit, ne? Da war auch ein Stück Naivität sicherlich auch mit dabei und man hat einfach daran geglaubt, dass man mit Technologie massiv die Welt zum Guten verändern kann. Ich habe meine erste Digitalisierungsdepression gehabt, wie sich Social Media entwickelt hat. Und weil ich auch gedacht habe, boah, mehr Transparenz, mehr Offenheit, dass das dann alles zu den Rändern strömt, das hat man damals nicht so erwartet und vorhergesehen. Da muss man sich eher fragen, warum hat die Politik in Europa nicht früher reagiert, weil man schon diese massiven Beeinflussungen jetzt auch aus allen Richtungen bei den Wahlen zum Beispiel erlebt hat. Also von daher ist es so der zweite Aspekt, das Thema Talente. Und ein Aspekt, den wir kaum gut machen können, ist, es ist ein unfassbar großes, reiches Land mit einer einzigen Sprache und gerade mal über drei Zeitstunden sozusagen verteilt. Und das ist halt ein Vorteil, den haben wir hier in Europa nicht. Das heißt, selbst wenn ich die Technologie in Amerika später erfinde, ich kann einfach so massiv schneller skalieren, auch weil insgesamt eine viel größere Neugierde an Technologie da ist, ne? Also auf der sozusagen nicht auf der Anbieter, sondern auf der Käuferseite ist eine größere Offenheit, auch mal in etwas zu investieren, was noch nicht irgendwie von X Behörden abgesichert und so weiter und so fort ist. Und das sind so vier Faktoren, finde ich, die es Europa einfach systemisch sehr schwer machen und wortwörtlich einen Standortnachteil sind. Das heißt, ich empfehle eigentlich den meisten Startups, die eher ein Potenzial haben, auch den amerikanischen Markt zu adressieren, lieber zügig nach Amerika zu gehen, als zu versuchen, hier in Europa zu skalieren.
Ich habe gerade heute gelesen, dass die UN jetzt auch sich ein KI-Gremium wünscht. Es hörte sich, las ich so, dass es dann auch doch um Kontrolle geht. Dass da viele Wissenschaftler viele Dokumente ausgewertet haben und zu dem Schluss gekommen sind, man müsse die KI strenger regulieren. Wie stehst du dazu? Weil du hast jetzt gerade auch schon gesagt, als das in Social Media so anfing, so auszuarten, dass man da schon auch seitens des Staates nochmal ein bisschen genauer drauf schauen muss, was da passiert.
Ja, ich bin, was Regulierung angeht, so verhalten optimistisch, wie viel das bringt, weil die Macht, glaube ich, hat sich in den letzten Jahren einfach sehr stark Richtung Wirtschaft verschoben. Und im Zweifelsfall tritt dann halt in Amerika einfach einer aus der UN aus. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber also von daher, ich glaube da eigentlich haben wir in Deutschland eine ziemlich gute Gesetzgebung und das in den meisten Fällen reicht es eigentlich aus, konsequent Dinge, die wir uns früher ausgedacht haben, auch auf die digitale Welt ein Stück weit anzuwenden. Also manchmal ist es mit der Umsetzung ein bisschen schwieriger, aber dann sollte man eher an der Umsetzung arbeiten, als zu gucken, was noch irgendwie reguliert werden muss. Das ist erstmal so grundsätzlich meine Meinung, aber ich muss gestehen, das ist auch nicht so sehr mein Fachgebiet. Da werde ich dann eher emotional und denke so, regulieren können wir schon echt richtig gut hier in Europa. Ich glaube, wir sollten eher die andere Richtung anstreben.
Ja, bin ich voll.
Wird uns zumindest nachgesagt, ne?
Das ist nicht der Engpass, würde ich sagen. Das ist nicht der Engpass zum Wachstum.
Bin ich absolut bei dir. Jetzt haben wir gerade schon gehört, was das Silicon Valley so ein bisschen besser macht oder was sie als Vorteile da haben. Aber was kann in Deutschland, Hamburg oder Europa in die Waagschale werfen oder aufs Tableau mitbringen, um diese Talente zu holen, um vielleicht technologisch einen Schritt nach vorne zu machen?
Also ein paar Sachen fallen mir ein. Also das eine hatte ich ja schon gesagt, irgendwie, hey, wenn jemals es eine geile Zeit gab, die Leute wieder zurückzuholen, die ausgewandert sind oder welche, die einwandern wollen, dann ist, glaube ich, genau jetzt der richtige Moment, zu gucken, können wir da ein paar Leute in die Wissenschaft, in die Wirtschaft nach Hamburg locken. Ich glaube auch, dass wir die Technologieskepsis, die ich hier in Deutschland sehr deutlich spüre bei vielen, dass wir die mit etwas mehr Optimismus, aber gleichzeitig auch mit Wissen und Aufklärung, dass wir die durchaus etwas zurücknehmen können. Also beispielsweise hat man festgestellt, dass Führungskräfte, die sich mit KI auseinandergesetzt haben, also ein bisschen damit rumgespielt und rumexperimentiert haben, dass die das Potenzial von KI für ihr Unternehmen deutlich größer einschätzen, als die, die es nicht tun. Das klingt jetzt erstmal total logisch, ist es irgendwie auch, aber das heißt am Ende, hey Leute, spielt's mit rum und probiert's aus und ihr werdet auch für euch, für euren Alltag Potenziale entdecken, egal ob jetzt privat oder beruflich.
Also so ein bisschen aus der Blackbox rausnehmen und anfassbar machen, das Thema.
Ja, ich bin nebenbei in Anführungszeichen im Vorstand von This. Da ist unser Ziel, Hamburg digital nach vorne zu bringen. Ja, das sind also so ein paar digital Bekloppte in Anführungszeichen, die einfach Lust haben, das Wissen, was wir angesammelt haben über viele Jahrzehnte, das in Hamburg zur Verfügung zu stellen und Hamburg dadurch nach vorne zu bringen. Und wir haben eine Initiative gestartet, die heißt HiScore, H-H-A-I, Score. Und unser Ziel ist, 100.000 Leute fit in Hamburg zum Thema KI zu machen.
Habt ihr auch gerade einen Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Genau. Auf der iTech sind wir gerade ausgezeichnet worden als soziales Engagement, worüber wir uns unglaublich freuen. Und gerade, weil da auch viele Leute mitgemacht haben, die wissen, was es noch an Initiativen gibt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das für den Standort wirklich ein super Impuls ist, dass sich einfach mehr Leute an diese Themen rantrauen, es ausprobieren. Und wenn wir damit einerseits die Bürger fitter machen und auf der anderen Seite auch die Skepsis ein Stückchen abbauen, dann glaube ich, ist allen echt geholfen.
So, und dann, das ist ja dann auch schon wieder unsere erste Frage letztendlich nach dem positiven Narrativen, ne? Also am Ende kreieren natürlich alle, die es jetzt ausprobieren und positive Erfahrungen machen, das dann auch selbst.
Genauso.
Sind dann automatisch dann auch Botschafter.
Ne? Ja, genau.
Ja. Das ist jetzt schon eine Initiative hier aus und in Hamburg. Darüber hinaus, ich habe es eben schon mal erwähnt, wir haben das Artificial Intelligence Center, Hamburg AI, also verschiedene Initiativen, die sich dem Thema KI widmen. Wie würdest du denn aber mit deinem Blick jetzt nochmal schauen, wie ist Hamburg beim Thema KI aufgestellt und die digitale Transformation. Stehen wir da ganz gut da? Oder wir hatten ja auch schon mal jemanden vom ECO, den Oliver Süme, der gesagt hat, wo wir gefragt haben, sind wir der Einäugige unter den Blinden im deutschen Vergleich oder stehen wir vielleicht doch ein bisschen besser da?
Ja, da gibt es ja schon ein, zwei Großstädte, wo man sagen muss, die machen das auch schon ganz gut. Ich habe beispielsweise in München promoviert und ich finde da die Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, da können wir uns schon noch ein bisschen was von abgucken, was die machen und auch wie der Übergang von in die Startup-Phase, da wird gerade in Hamburg auch einiges angeschoben und aber ich glaube, die waren, was das angeht, einfach schneller, was dieses, wie kriege ich das Wissen in die Praxis, in Unternehmen mit einem Startup-Spirit. Ich glaube, es mangelt uns nicht an Geld hier in der Stadt. Das haben wir genug, da können wir noch eine zweite Oper von bauen und ganz viele Sachen machen. Aber ich glaube, dieses von der Wissenschaft angefangen zu gucken, was ist wirklich drin für die Wirtschaft, was für Unternehmen, was für eine Zukunft können wir bauen. Das ist, glaube ich, ein Baustein und das ist nicht einfach. Ich bin viel auch in der Schweiz unterwegs, auch im Bereich MedTech unter anderem. Und da sieht man auch, das ist echt ein anderes Level von der Übertragung von Wissen in Unternehmen. Und es ist, je weiter weg die Leute sind, bei Digitalisierung haben wir es ein bisschen einfacher, weil da viele schon so mit Grundlagen in BWL und Co. Gegründet haben in der Vergangenheit. Das ist bei Ingenieurswissenschaften nochmal ein ganz anderes Brett. Und gerade auch die Ingenieure, die Tüftler, weil das sind die Leute, die wirklich nachhaltig sich einen Wettbewerbsvorteil, das ist nicht mal eben nachprogrammiert, sondern das sind wirklich long-lasting Wettbewerbsvorteile, mit denen ich dann tolle Unternehmen, tolle mittelständische Unternehmen bauen kann. Und damit sichere ich auch die Zukunft in der Stadt.
Ja, nee, das ist, ich freue mich, dass du das so sagst, weil das ist auch so eins meiner Lieblingsthemen. Das geht ja dann schon Richtung Deep Tech, wo man eben genau diese Ausgründung aus der Hochschule, natürlich ist KI auch offensichtlich Deep Tech, weil sonst könnte das jeder mal eben nachbauen, was sie bei ChatGPT gemacht haben. Aber diese wirklich, sag mal, Wissenschaftler zu begeistern, ihr Wissen aus ihrer Forschung Innovation zu machen, das, ich glaube, das ist aber auch in Hamburg inzwischen eins der Top-Themen, also ist überall angekommen. Ja. Wir machen uns auf den Weg, aber wir haben natürlich, also du hast München gerade erwähnt, ist für viele so das Benchmark mit Unternehmertum. Die haben uns einfach ein paar Jahre voraus. Mhm. Eine gute finanzielle Ausstattung. Keine Oper, aber.
Oder so, genau. Aber was soll ich sagen? Ich finde Hamburg ja einfach auch viel lebenswerter. Ja, ich verstehe das gar nicht, dass sie da alle nach München gehen. Aber ich finde,
das musst du nicht sagen. Ne?
Ich sage das aus Überzeugung, sonst wäre ich ja nicht hier. Ich war ja schon da. Ich bin hierher gekommen aus freien Stücken. Und ein zweiter Teil, wo ich mir auch mehr wünsche, weil Hamburg ist einfach echt ein geiler Standort, sind einfach mehr Unternehmen, die aus den USA kommen und die OpenAIs und Amazons und Microsofts und Co., die sind halt leider alle maßgeblich dann auch nach Bayern abgewandert. Und da finde ich, wir brauchen einfach wieder bessere Verbindungen am Flughafen. Da dürfen wir uns echt die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Das ist für solche Unternehmen einfach mega wichtig, wenn die international aktiv sein wollen. Und einfach die Infrastruktur für diese Art von Unternehmen auslegen und weil auch das trägt natürlich den Spirit des Silicon Valleys, den innovativen Spirit, dann nochmal hierher. Und diese Vernetzung, die finde ich einfach super wichtig. Ja, ich meine, wenn selbst Kiel es schafft, bei allem Respekt, Partnerstadt von San Francisco zu werden, weil sie sagen, wir sind auch Bay Area. Ja, also da können wir mehr, finde ich.
Jetzt hast du uns so ein bisschen schon die nächste Frage so vorweggenommen, die ich hier aufgeschrieben hatte für mich, und zwar einfach Blaupause. Wenn du dir auf einem weißen Blatt Papier irgendwas für Hamburg und die Entwicklung von Hamburg wünschen könntest, vielleicht neben den Direktflugverbindungen, die es am Airport gibt, bewusst offen gefragt, was wäre das denn?
Also Es wären tatsächlich Flugverbindungen, finde ich, ist für Wirtschaften echt ein Thema. Insgesamt, es hat einfach echt viel auch mit Bürokratie und Co. Zu tun. Das ist zwar eine alte Leier, aber das tut mir als Unternehmer echt unfassbar weh, wie lange bestimmte Dinge brauchen, was es da alles an Auflagen und so weiter und so fort gibt. Das ist einfach schade. Ansonsten finde ich, ist echt viel da. Also ob das Büroraum ist, wir haben übrigens als W2015 unsere Büros aufgegeben und arbeiten fully remote und genießen das total. Aber ich kenne auch viele Unternehmen, die halt eher Büros brauchen und ich finde, da ist genug Raum da. Möglichkeiten zum Vernetzen, zum Austauschen, finde ich, wird an ganz vielen Stellen geboten. Ich würde mir ein bisschen mehr von der Uni tatsächlich wünschen. Das heißt, was die Ausbildung mehr mit Digitalisierungskompetenz, Informatiker und Co., dass man wirklich mehr in die Wissenschaft investiert, weil wir sollten uns darüber bewusst sein, wenn wir Richtung KI marschieren, hey, da brauchst echt Rechnerkapazitäten. Wenn ich da einen Professor aus dem Silicon Valley hole, der will echt Top-Notch-Möglichkeiten haben, um hier arbeiten zu können. Und das erfordert Investitionen. Und da, glaube ich, ist Investitionen in Bildung, in Spitzenforschung einfach notwendig.
Wir hatten es ja so ein bisschen angekündigt. Wenn das Gespräch losgeht, denkt man so, puh, halbe Stunde. Aber das geht dann doch relativ schnell vorbei. Ich glaube, wir fallen auch, alles, was du gerade gesagt hast, da fallen einem ja sofort 1000 Dinge ein. Aber wir sind schon bei unserer letzten Frage, Wilms. Und zwar stellen wir die allen unseren Gästen. Und wie kann es anders sein bei dem Namen des Podcasts? Wie schaffst du es, dir deinen Blick über den Tellerrand zu bewahren? Oder auch, was bedeutet dieser Blick für dich?
Also Also erstmal finde ich den Namen des Podcasts sensationell, weil ich finde, Hamburg steht total für Offenheit, für Weltoffenheit und bei all dem, was wir vorhin gesagt haben, was in Social Media passiert, ich glaube, der Austausch mit echten Menschen, die Gespräche, insbesondere mit Menschen, die andere Sichtweisen haben, das ist etwas, was mich immer extrem bereichert, wo es immer was zu entdecken gibt, egal ob das ein Konflikt ist, wo man etwas entdecken kann oder ob es einfach die charmanten Gespräche sind. Und da muss ich sagen, bietet einfach so der Spirit hier in Hamburg unglaublich viel, um diese tollen Gespräche auch zu finden. Und gleichzeitig reise ich einfach für mein Leben gerne und versuche ganz viele Ecken der Welt auch irgendwie zu entdecken. Und das ist dann so mein kleiner Tellerrand.
Na gut, Silicon Valley ist jetzt nicht so der kleine Tellerrand, aber ja, klasse. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke. Es hat Spaß gemacht.
Ja, gleichfalls. Ich danke euch und im Zweifelsfall schalten wir jetzt einfach das Mikro ab und schnacken noch ein bisschen. Oder wir schnacken die erste halbe Stunde aus.
So wird's gemacht. Alle Infos zu unserem Gespräch heute und alles, worüber wir gesprochen haben, findet ihr natürlich am Ende in den Shownotes. Ich sag auch nochmal, vielen lieben Dank, Wilms. Vielen lieben Dank, Nina, für unsere heutige halbe Stunde und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal
Danke,
wieder dabei
Nina
seid.
Und Dominik. Tschüss.